der Grund, warum wir ein erfülltes Leben haben, auch wenn nicht alles so läuft, wie wir es uns wünschen. Ich glaube, Jesus ist der Grund, warum wir die Freude haben, wonach sich die ganze Welt sehnt. Eine tiefe innere Freude und Überzeugung dessen, dass das, was wir hier tun, nicht ohne Folgen sein wird. Wir haben das großartige Privileg, zu investieren, unser Leben hineinzugeben in etwas, was Ewigkeitswert hat. Hallo Familie! Schön, euch zu sehen! Es ist wunderbar, hier oben zu sein und hier oben stehen zu dürfen und mit euch über etwas zu sprechen, was uns sehr auf dem Herzen liegt. Wir wollen mit einer Predigtreihe starten, eine Predigtreihe über 3 Sonntage hinweg, mit einer kurzen Unterbrechung in 2 Wochen. Das macht aber nichts, wird trotzdem gut. So, ich darf heute hier stehen und die erste Predigt davon halten. Und diese soll uns dazu motivieren, mehr zu sein oder mehr zu tun, als nur einen Sitz warm zu halten. Mehr zu tun, als in den Gottesdienst zu kommen, sich hier hinzusetzen, sich das alles anzuhören, Lobpreis zu machen, was super ist. Aber ich glaube, wir sind dazu berufen, mehr zu sein. Wir haben wirklich das große Privileg, zu investieren in ein Reich, was Ewigkeitswert hat und damit uns eine unglaubliche Erfüllung bringen kann. Und natürlich geht es um das Reich Gottes, in das wir investieren dürfen. Und da Jesus in uns ist, was ich glaube, ja, und uns erfüllt und uns stark und groß macht, und weil Jesus damals das Licht war und nun in uns lebt, sind wir auch Licht in dieser Welt und damit haben wir eine Verantwortung. Wir haben die Verantwortung, dieses Licht nicht in uns zu lassen, sondern es rauszulassen, dass es scheint in der ganzen Welt. Überall, wo Finsternis ist, muss Licht hin. So, das ist die Agenda. Das ist die Agenda für heute. Deswegen heißt die Predigt heute das gute Werk. Und zu diesem Thema wollen wir uns eine Person anschauen, die Marita schon wundervoll beschrieben hat. Ich habe fast identische Notizen dazu, deswegen doppelt hält besser. Wir wollen ja auch eine halbe Stunde rauskriegen. So, Spaß. Also, es geht um Nehemia. Es geht um einen recht gewöhnlichen Mann. Er war kein Pastor, er war kein Missionar, kein oberster Schriftgelehrter, kein geistlicher Typ. Ja, er hatte eine gute Position, eine Position des damaligen Mundschenks, des Königs von Artasasta. Nicht von, sondern er heißt Artasasta. So. Und dieser Artasasta war ein König, genau. Und der brauchte einen Mundschenk, weil ein König will auch gerne mal gestürzt werden. Und deswegen war Nehemia in einer Position, in der er jeden Tag um sein Leben bangen musste. Er aß zwar dasselbe Essen wie der König, aber er aß es zuerst. Er trank dasselbe, was der König trank, aber er trank es zuerst. Und für den Fall, dass etwas passierte, war Nehemia da. Das heißt, er war in einer Position, die jeden Tag recht gefährlich war. Was mich zu der Überzeugung bringt, dass er jeden Tag auf den Knien war und gefleht hat, dass er diesen Tag überleben wird. Und ich glaube, deswegen hatte er eine ganz intime Beziehung, eine intime Beziehung zu unserem Gott. Und deswegen konnte er solche große Dinge vollbringen und seine Geschichte, sein Leben kann uns zum Beispiel und als Vorbild dienen, im Reich Gottes zu investieren, nicht nachzulassen, nach vorne zu sehen und nach oben zu sehen. Es war etwa die Zeit 445 vor Christus, als Nehemia Mundschenk des Königs war. Und zu dieser Zeit war das israelitische Volk sehr zerstreut. In Jerusalem waren nur einige wenige zurückgekehrt. Und dazu möchte ich auch was sagen, 150 Jahre bevor also Nehemia geboren wurde, und diese Geschichte stattfand, gab es einen großen Krieg. Die Babylonier fielen in das Land Jerusalem ein und zerstörten alles. Der große Palast Salomos war völlig zerstört. Die Mauern Jerusalems völlig zerstört, sie fielen ein. in dieses Land Jerusalem, in diese Stadt Jerusalem, sorry, und übernahmen alles. Sie, viele Israeliten, viele Juden flohen damals und viele wurden in die Gefangenschaft, in eine erneute Gefangenschaft gebracht und verschleppt. Und Jahrzehnte später, nachdem sich das alles gelegt hatte, kehrten einige wieder zurück. Doch es war alles nicht mehr wie vorher. Es gab keine Mauern, es gab keinen Tempel. Die Stadt war völlig zerstört und sie waren absolut hoffnungslos, in einer absolut hoffnungslosen Situation. Und mit dieser schlechten Nachricht kam der Bruder von Nehemia zu ihm. Er besuchte seinen Bruder und Hanani hieß er und er war bei Nehemia. Und Nehemia fragte einfach, wie geht es unserem Volk? Wie steht es in Jerusalem? Wie steht es um Jerusalem? Und da wollen wir gleich mal in das Wort gehen und schauen, was der Hanani uns zu sagen hatte. Und zwar Kapitel 1, Vers 2. Machen wir von Vers 2. Okay. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern. Von meinen Brüdern schreibt er, weil Nehemia in der Ich-Person, in der Ich-Form schreibt. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Vers 3. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Eine große Not, eine unglaublich große Not, die eine unglaublich schlechte Nachricht, die Hanani dem Nehemia überbringt. Und jetzt können wir uns anschauen, wie er darauf reagiert hat. Und das führt uns, führt auch ihn zu einer Entscheidung hin, die sein ganzes Leben verändert hat. Ihr müsst überlegen, er bekommt diese Nachricht und er hätte so wie folgt reagieren können. Er hätte sagen können, oh Mann, das ist echt mies. Gut, dass ich nicht da war und nicht da bin. Das tut mir total leid für die, aber gut, ja, was soll man machen? Und das Ding wäre schnell erledigt gewesen. Aber Nehemia hat nicht so reagiert. Wenn wir jetzt weiterlesen in Vers 4, als ich das, einmal anwerfen am besten, sorry. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia war in einer unglaublich hohen angestellten Position. Er hätte das alles an sich vorüberziehen lassen. Tat er aber nicht. Er war beim König, er aß dasselbe Essen, er trank dasselbe Getränk, er hat sich dieselben Shows angeschaut. Ja, wahrscheinlich hätte er heutzutage sein Handy rausgeholt, gepostet. Ey, ein Privileg, dem König zu dienen. Hashtag. Er war wirklich es ging ihm total gut, in einer Position, wo er sich wohlgefühlt hatte, wo er alles hatte, was er brauchte. Und dennoch hat es sein Herz absolut getroffen und bewegt. Und er dachte, jemand muss etwas tun und dieser jemand möchte, könnte, will ich sein. Wie oft stehen wir vor Nachrichten, die wir erhalten? Wir brauchen ja nur die Tagesschau anzuschauen oder irgendeinen Nachrichtendienst, die Zeitung zu lesen. Wir brauchen nur unsere Augen ein bisschen höher machen und wir sehen, dass es in dieser Welt unglaublich, unglaublich viel Leid gibt. Und wie oft stehen wir vor diesem Leid und es juckt uns einfach überhaupt nicht. Wir sind froh, dass wir nicht in dieser Position sind. Wir sind froh, dass wir nicht da und da leben. Wir sind froh, dass wir in einem Land leben, wo kein Krieg herrscht. Diese ganzen Probleme ziehen an uns vorbei. Wir gehen in die Städte, wir gehen einkaufen, wir sehen Bettler am Wegrand und wir schauen vorbei, weil das könnte uns gerade so richtig den Abend oder den Tag versauen. Wir sind ja gerade auf einer großen Shoppingtour. Wenn wir nach Herford reinfahren, in diese Stadt jetzt, gibt es in jedem Eingang, der nach Herford führt, ein Bordell. In jedem. Überall ist Prostitution und wir fahren dran vorbei und ja, es berührt uns ein wenig, aber wir kratzen das schnell weg, weil es könnte uns aus unserer Komfortzone bringen. Wir sehen unglaublich viele Kinder oder Teenager, die sich ins Koma saufen, die eine Droge nach der anderen ausprobieren, die mittlerweile in die Wälder gehen, um neue Trips zu erfahren und neue Erfahrungen zu sammeln. Und es ist alles unter diesem Deckmantel, ja, ich darf ja entscheiden, das, was ich tun möchte, das darf mir keiner nehmen. Und ja, das kann für mich eine Erfüllung bringen, deswegen probiere ich es aus. Und wir sehen es und wir müssen darüber hinwegschauen. Drogensüchtige, überall Nadeln auf Spielplätzen. Nehemia hat zu diesem Zeitpunkt eine wichtige Entscheidung für sich getroffen. Er ließ diesen Schmerz zu. Er ließ zu, dass es sein Herz bewegt. Und das ist der erste Punkt, den ich heute mitgeben möchte. Er setzte sich hin und er weinte. Unser Herz ist so hart geworden in der letzten Zeit. Man ist so abgestumpft durch die ganzen Filme, die laufen. Diese ganzen Kriegsfilme, Actionfilme und was weiß ich. Ja, ich mag auch Spannung, dieses Kribbeln, wenn man sowas sieht. Und, aber es lässt unser Herz abstumpfen für das, was in dieser Welt wirklich passiert. Wir sehen Missbrauch, wir sehen so viele Dinge, die uns in den Medien gezeigt werden. Und es stumpft uns weiter und mehr ab. Und irgendwann ist unser Herz hart und wir bemerken gar nicht, dass uns das alles nicht mehr angeht. Aber Leute, wir haben das Licht der Welt in uns. Wir haben etwas, was in dieser dunklen Zeit einen Unterschied machen kann. Ich bin nicht hier, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich bin nicht hier, um irgendwie auf die Tränendrüse zu drücken. Nein, ich bin hier, um uns als Christen, die wir uns Christen nennen, aufzuwecken und aufzufordern und zu sagen, Leute, macht die Augen auf. Lasst den Schmerz zu. Als ich in meiner Firma angefangen habe zu arbeiten, es ist eine sehr stumpfsinnige Arbeit. Ich bin in der Industrie, ich stehe also die ganze Zeit am Band, ich habe viel Zeit zum Nachdenken, was auch ein großer Segen sein kann. Und ich dachte irgendwie, ach man, diese ständige Bandarbeit, das ist nichts, was mich erfüllt und hoffentlich bin ich bald hier raus aus diesem Laden und ich bin immer noch da. Hab einfach gebetet, Gott, das kann doch nicht alles sein. Ich bin noch nicht dazu berufen, am Band hier zu stehen und einen Teil nach dem anderen abzufertigen. Ich will etwas für dich tun. Ich will raus aus dieser Welt, raus aus dieser Firma, in diese Welt hinein und möchte einen Unterschied machen. Und Gott sprach zu mir an diesem Zeitpunkt. Er berührte mein Herz und ich ließ den Schmerz zu und ich weinte bitterlich an meinem Arbeitsplatz, weil Gott mir etwas gesagt hat, was ich überhaupt nicht gesehen habe. Und er sprach wie folgt zu mir. Er sprach, schau dich doch um. Diese Menschen gehen verloren. Diese Menschen kennen meinen Namen nicht. Sie tragen meinen Namen nicht in ihren Herzen. Und du bist hier, weil diese Menschen Jesus brauchen. Sie brauchen mich. Sie brauchen das Licht. Das hat mich fertig gemacht. Absolut fertig gemacht. Die Leute haben komisch geguckt und ich konnte nicht anders als zu flennen. Es hat mein Herz bewegt. Als ich damals mich entschieden habe, ganze Sache mit Jesus zu machen, habe ich Gott als allererstes gebeten, mein Herz weich zu machen. Und es war einige Monate später für mich ein Riesenfehler, weil ich bei jeder Kleinigkeit geweint habe. Ich bin totales Weichei geworden. Es hat mich einfach immer bewegt, sowohl gute Sachen als auch schlechte Dinge. Und sie haben mein Herz berührt, weil ich einfach gebetet habe, Gott, lass mich sehen, wie du siehst. Lass mein Herz wieder weich werden. Ich musste Buße tun und genau das tut Nehemia hier auch. Das ist der zweite Punkt in der Tat, als er seinen Schmerz zugelassen hat. Er setzte sich hin, fastete und betete eine ganze Zeit lang. Und das Gebet, er betet immer wieder in seiner Geschichte, so toll, wie du das gesagt hast. Eine Geschichte mit seinem Namen, eine Geschichte, die damals einen Unterschied gemacht hat, so stark, dass es in diesem Buch vorhanden ist. Weil er sich entschieden hat, zu weinen, den Schmerz zuzulassen. Und dann setzte er sich hin und er betete. Und er betete erstmal um Vergebung. Er war tausende Kilometer weit weg. Trotzdem betete er um Vergebung, weil er merkte, mein Volk lebte in Sünde. Warum? Weil wir deinem Namen nicht gehorcht haben. Wir haben uns von dir abgewandt. Und er trat in den Riss, sowohl für sich und seine Familie, als auch für das israelitische Volk. Den zweiten Punkt, den ihr aufschreiben dürft, ist also, er setzte sich hin und er betete. Er tat Fürbitte. Und was er noch tat, war, er bahnte einen Weg mit dem Gebet, den er tat, das er sprach. Und ihr kennt ja alle diesen Spruch, ja, alles, was man noch tun kann, ist beten. Und irgendwie ist das so meistens aus so einer hoffnungslosen Haltung heraus. Ja, gut, wir haben jetzt alles getan, kann man wohl nur noch beten. Aber Leute, Gott plus eine Person in diesem Raum kann eine ganze Generation verändern, kann ein ganzes Volk wieder hochheben, kann ein ganzes Volk verändern. Wenn jemand ist und eintritt im Gebet, wir haben Kraft im Gebet. Wir haben Kraft, unser Denken zu verändern gegenüber Menschen, wo unser Herz hart geworden ist, gegenüber Feinden, ja, die wir als Feinde betrachten, weil sie uns nicht gut behandeln, weil sie in unserem Leben hineinsprechen und uns geprägt haben, weil etwas in uns passiert ist, was uns zerstört hat und unser Herz wurde hart gegen ihn, gegen diese Person. Aber Gott kann durch seine wunderbare Kraft das alles wieder weich machen durch Vergebung. Durch in den Riss treten für diese Menschen, für diese Person, für dich selbst. Gebet hat eine unglaubliche Kraft. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wie es in Epheser 6 heißt, sondern gegen Mächte und Gewalten. Ja, genau. Das ist eine unglaubliche, also es hat mein ganzes Denken verändert. Das heißt, ich bin nicht gegen die Person selbst, sondern gegen das Böse, gegen die Ungerechtigkeit, die in diesen Menschen noch wohnt, weil sie Jesus nicht kennt. Das ist ein ganz anderes Mindset. Das hat mein Denken verändert. Wenn jemand mich schlecht behandelt, dann soll ich ihn nicht anfauchen und ihm dasselbe tun, sondern ich soll ihn segnen. Segnen, dass er zu Jesus findet. Nur das kann ihn verändern. Nur das kann deine Situation verändern. Gebet ist eine unglaubliche Kraft. Den dritten Punkt, den ich heute sagen möchte, und damit komme ich schon beinahe zum Schluss, ist nicht viel, deswegen kann man sich das gut merken. Er fand einen Weg. Er hat nicht darauf gewartet, dass irgendwelche Leute ihm Mut zusprachen oder seine Brüder kamen nicht zu ihm und sagten, Nehemia, hey, du bist doch ein ganz cooler Kerl, du bist doch mit Gott so und willst du nicht etwas tun? Nein, er kam da ganz alleine drauf. Da steht nichts von einem großen Blitz oder hier wie eine Rauchwolke und blaues Licht und Flashlight. Das war sehr verwirrend. Passiert. Passiert. Ja, aber Gott kam nicht mit einem großen Brausen, einem Donnern und einer lauten Stimme, die vom Himmel sprach und sagt, du bist dazu berufen, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Nein. Er traf eine Entscheidung und sagt, jemand muss etwas gegen dieses Leid unternehmen. Und dieser jemand möchte ich sein. Und er setzte sich hin und er betete. Er ließ den Schmerz in sich zu. Und er betete, Gott, dass du doch Gnade für deinen Knecht findest, wenn ich vor den König trete. Und so begann die Geschichte. Er fand einen Weg. Ich weiß nicht, ob es direkt am nächsten Tag war. Auf jeden Fall kam Nehemia zum Tisch des Königs und er war nicht so happy wie sonst immer. Es hat ihn beschäftigt, ja? Wir können im Geist traurig sein. Er war tief erschüttert und der König sagte, Nehemia, was ist mit dir? Du bist nicht krank, Also muss irgendwas mit deinem Herzen los sein. Erzähl doch deinem König, was los ist. Und da stand, und er flehte zu Gott und sprach zum König: Ja, König, wie kann ich glücklich sein, wenn mein Volk Not leidet und meine Stadt in Trümmern liegt? Wie kann ich glücklich sein? Es muss etwas getan werden. Und der König, in Gottes Gnade, fragt ihn: Ja, was willst du, dass ich für dich tue? Gott bahnt einen Weg. Wenn du bereit bist, etwas zu tun, dann bahnt Gott einen Weg. Und er wird Wege schaffen, dass du etwas tun kannst, wenn du es willst. Und Nehemia war ganz konkret. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist: Wir können sagen, okay, wir wollen die Prostitution in Herford abschaffen. Okay, sagen wir mal, wir träumen groß, ja? Das ist unser großer Traum. Die nächste Frage, die kommen würde, wäre: Wie? Ja, wie? Wir haben alle einen Verstand von Gott bekommen und wir dürfen überlegen, mit Gott zusammen, wie wir einen Weg bahnen können. Und Nehemia hatte ganz klare Vorstellungen. Okay, König, wenn du schon fragst. Also, ich brauche Holz. Ich will die Mauern wieder aufbauen, okay? Und ja, der Weg dorthin ist, ich habe schon gesagt, ist ziemlich lang. Könnte gefährlich werden und ich könnte durch einige Grenzübergänge nicht rüberkommen. Ich bräuchte einen Brief von dir, weil dann winken sie mich einfach durch. Das heißt, ich komme so schnell es geht zu dem Ort, an dem ich zu gelangen suche. Und der König sagte: Okay, ja, noch was? Ja, schick mir noch einige Diener mit, damit ich nicht alleine reiten muss. Und so machte er sich auf. Und wahrscheinlich noch einiges mehr bekam er. Und er ging los und machte sich auf den Weg. Und ja, alles verlief gut. Und er kam an und er machte sich wieder einen Plan. Er fing nicht sofort an und sagte: So, Leute, hier bin ich. So, gerade abgestiegen, noch den Hintern gerieben von der langen Reise. Und Hammer in der Hand und los geht's. Er hat sich ein Bild gemacht. 3 Tage war er erstmal in Jerusalem, bevor er überhaupt etwas gesagt hat. Und er schaute sich die Mauern an, von vorne bis hinten und sagte: Okay, ja, Pi mal Daumen, 52 Tage. Nein, das hat er nicht, aber es waren 52 Tage. Dann sprach er zu den Leuten von seiner Idee, von dem Plan, was Gott ihm aufs Herz gelegt hatte. Und das lesen wir schon im Kapitel 18. Und ich erzählte ihnen, Kapitel 2, sorry, Vers 18. Können wir bei 17 doch anfangen? Sorry. Jetzt sagte ich zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie: Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Bei mir steht: Und sie machten sich an das gute Werk. Sie machten sich an das gute Werk. Neben mir war ein Mann wie du und ich. Ganz gewöhnlich. Und er ließ den Schmerz in seinem Herzen zu. Er ließ zu, dass es ihn berührt und tief bewegt. Er setzte sich hin und betete. Er betete und tat Fürbitte für sein Vorhaben und für sich und seine Leute und für die Menschen. Er machte einen Plan, er bahnte einen Weg und stärkte ihre Hände zum Guten und sie machten sich an das gute Werk. Ich möchte dich auffordern, wirklich diesem Vorbild, diesem Beispiel nachzugehen. Zu überlegen: Ist das alles? Bin ich nur hier, um für mein Leben zu sorgen? Bin ich nur hier, um einen Sitz zu besetzen in diesem Gottesdienst? Oder habe ich etwas, was in meinem Herzen brodelt und tief drin ist, wo ich nicht mehr wegsehen möchte? Bin ich bereit, Gottes Schmerz über das Leid in dieser Welt zuzulassen? Bin ich bereit, die Entscheidung zu treffen, mich aufzumachen, für die Menschen einzustehen und sie ins Licht zu bringen? Sind wir dazu bereit, Gemeinde, Familie? Heute kann der Anfang einer ganz großen Sache sein. Nicht nur dieser Predigtreihe, sondern einer ganz großen Sache in deinem Leben. Wir als Gemeinde wollen natürlich hinter dir stehen und wenn dir etwas auf dem Herzen liegt und du weißt nicht, wie du anfangen sollst oder du siehst etwas und du kannst nicht mehr tatenlos dastehen, dann wollen wir unser Bestes tun, diese Idee zu unterstützen. Und wir wollen nämlich eine Gemeinde sein, die nicht nur anwesend ist. Wir wollen eine Gemeinde sein, die in Herford alles rockt. Die Mauern Herfords wieder aufbaut. Die das Reich Gottes in dieser Stadt baut. Wir wollen wie Nehemia sein und uns aufmachen. Und einen Weg bahnen für die Verlorenen. Für die verloren gehen. Seid ihr mit mir? Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Hey, ich habe richtig Bock. Es liegt mir total auf dem Herzen, dir zu sagen, es ist das gute Werk, was dir Erfüllung geben wird. Glaub mir, es gibt nichts Schöneres, als in Gottes Reich zu investieren, als ein Teil von etwas Großem zu sein und zu wissen, ich verdiene nicht nur mein Geld für mein Auto, für mein Haus, für mein Schlagzeug, sondern ich investiere in ein Reich, was ewig Bestand hat. Wenn wir da oben ankommen, haben wir Schätze gesammelt. Fern von aller Anerkennung auf dieser Welt haben wir oben einen Riesenschatz gesammelt. Und das ist es allemal wert. Steh doch bitte auf. Der erste Schritt. Wenn du hier bist und diesen Schritt tun möchtest in deinem Leben, wenn du spürst, dass dein Herz hart geworden ist, dann möchte ich jetzt für dich beten, dass Gott dein Herz wieder weich macht, dass du sensibel wirst. Aber das mag wohl überlegt sein. Leute, ihr werdet viel weinen. Ihr müsst wissen, ob ihr das wollt. Wenn du hier bist und du hast etwas auf dem Herzen, das zerreißt dein Herz und du willst etwas tun, dann will ich für dich beten, dass Gott einen Weg für dich bahnt und dass du in der Kraft des Heiligen Geistes Dinge ins Wanken bringst, Dinge auf die richtige Bahn bringst, dass dein Herz stark wird, dass dein Herz mutig wird, diese Schritte zu tun. Und wenn du hier bist und du hast bereits einen Weg gefunden und stehst vor Schwierigkeiten, dann komm bitte nächste Woche, weil wir werden darüber reden, was wir machen mit Widerstand. Aber auch für dich will ich beten, dass der Weg sich ebnet und dass Gott Türen öffnet und weitere Türen schließt. Dass wir wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes das gute Werk voranbringen, wozu wir berufen sind, jeder Einzelne. Und Jesus, wir kommen vor dich, Herr, und wir preisen deine große Güte. Wir preisen dich, dass du in unserer Mitte bist, dass wir durch dich die Kraft haben, alles zu tun. Wir sind nicht nur ein kleiner Strauch am Wegrand, nein, wir sind Menschen, die brennen für dich und wir wollen etwas für dich tun und wir bitten dich, dass du uns gebrauchst, Herr. Mach unser Herz weich. Öffne unsere Augen für das Leid dieser Welt. Mach uns sensibel für das, was du siehst und wofür du sensibel bist. Wir entscheiden uns, den Schmerz zuzulassen. Deinen Schmerz, Herr. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du Wege bahnst, dass deine Kraft jetzt bereits etwas vorbereitet. und einen Weg bahnt, dass wir das, was du uns aufs Herz gelegt hast, dass wir etwas tun können. Hilf uns, den Start zu machen. Hilf uns, weise zu sein und loszulegen. Und Herr, für alle Wege, die bereits gebahnt sind, wo du dein Reich baust durch diese Menschen, die hier sind, Herr, so möchte ich dich bitten, dass du weitere Wege bahnst und ebnest, Herr, in Sphären, in die wir uns nie erträumt haben, hinzukommen, Herr, dass du aus einem kleinen, aus einer kleinen Arbeit etwas Großes machst, Herr, dass du diesen Menschen, die treu zu dir stehen, dass du ihnen mehr anvertraust, Herr, und dass du Türen öffnest, Herr, dass dein Reich hier gebaut wird. Wir lieben dich, Jesus, und wir preisen dich dafür, dass du das tust in uns, für das Privileg, dass wir mitwirken dürfen in deinem Reich. Und ganz besonders dafür, dass wir dich kennen dürfen, Herr. Du bist gut. Wir glauben, Herr, dass du lebst und diese Stadt hier verändern möchtest. Amen.